In der Vorbereitung auf das, was ich euch gleich erzählen will, bin ich wieder erinnert worden an einen meiner Lieblingsfilme, beziehungsweise einige meiner Lieblingsfilme, und das ist nach wie vor Herr der Ringe. Ja, einige sagen vielleicht, ja, okay, der ist jetzt aber auch schon echt in die Jahre gekommen. Und andere sagen, naja, und wirklich buchgetreu ist er auch nicht. Sei es drum, mir gefällt diese ganze Trilogie und mir gefällt vor allem, wie diese Trilogie anfängt mit dem Teil Die Gefährten. Man wird am Anfang ja quasi überrollt von bildgewaltigen Eindrücken. Da ist dieser Böse, dieser Sauron, und es gibt eine riesige, gigantische Schlacht. Alles ist eigentlich viel zu groß für mich, kleinen Menschen. Und dann wird in wenigen Schnitten so erzählt, wie dieser Ring von Sauron in Vergessenheit gerät. Und dann Fade Out. Und dann sieht man Bilbo Beutlin, einen kleinen Hobbit, im Gras unter einem Baum sitzen. Die erste Person, Frodo, Entschuldigung, natürlich Frodo, ich meinte natürlich auch Frodo, das steht auch hier drin. Frodo sieht man da im Gras sitzen, und das ist die erste Person, mit der man sich so identifizieren kann. Es ist schön, es ist grün, irgendwie richtig idyllisch. Die erste Person, mit der man sich identifizieren kann, der Protagonist dieses Epos, hat die Bühne betreten. Jawohl. Und die Person, über die ich in den kommenden Lichtblick Gottesdiensten gerne auch ein bisschen sprechen möchte, ich weiß noch gar nicht, ob Pfarrer Nikolaus sich darauf einlassen wird, ich habe einfach gesagt, oh, ich habe da so viele Gedanken zu, ich möchte das jetzt machen. Auf jeden Fall, diese Person hat einen ganz, ganz ähnlichen ersten Auftritt, deswegen bin ich an Herr der Ringe erinnert worden. Es geht um David, eine der ganz, ganz großen Figuren in der Bibel. Und vielleicht geht es dir wie mir, wenn du die Geschichte von David schon ein bisschen kennst, dass du dich manchmal gefragt hast, warum darf dieser Mann eine so unglaublich prominente Rolle in Gottes Geschichte einnehmen? So viel Dreck, wie der am Stecken hat. Warum wird er von Gott mit folgenden Worten angeteasert, schon bevor er die Bildfläche betritt? Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen. Und ich habe mir vor dem Hintergrund dieser Frage mal die Geschichte von David nochmal genau durchgelesen. Und das, was mir dabei aufgefallen ist und was das mit uns zu tun hat, möchte ich gerne mit euch teilen. Also bitte ich euch für einen Moment, einfach mal alle eure Vorbehalte gegen David mal beiseite zu legen. Und wir schauen uns einfach mal an, wie diese Geschichte beginnt. Kurz vorweg, das Volk Israel hatte einen König verlangt und Gott hatte ihn Saul, einen kräftigen, gut aussehenden Mann von 2,20 Meter, als König gegeben. Der hatte große Schlachten geführt und angefangen, das Volk Israel von seinen Unterdrückern zu befreien. Aber Saul hatte in augenscheinlichen Kleinigkeiten nicht auf Gott gehört. Und so hatte Gott beschlossen, einen anderen an seiner Stelle zum König zu machen. Und Samuel, das war der Mann, der schon Saul zum König gekrönt hat, ist überhaupt nicht begeistert. Weil der fand den Saul eigentlich gut. Der wollte an dem festhalten. Und er war nicht besonders amused, als Gott ihn zu Isai aus dem Stamm Juda schickt. Aber dann geht er natürlich, ist ja Gott, der das sagt, ne? Haben wir ja gehört, der ist ja auch relativ penetrant und nach 160 Tagen kannst du sowieso nichts machen. Und er geht dahin und unter dem Vorwand, mit dieser ganzen Familie von Isai ein Fest zu feiern, checkt er so die Söhne von dem Isai ab. Da sind so sieben Söhne, und Samuel fragt sich, wen von diesen Männern hat Gott sich ausgesucht, um der nächste König zu werden? Und alle sieben geht er so durch und Gott sagt bei jedem, nee, der ist es nicht. Und so lesen wir in 1. Samuel 16, Vers 10 bis 12. So ließ Isai seine sieben Söhne an Samuel vorübergehen. Aber Samuel sprach zu Isai, der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Und Samuel sprach zu Isai, sind das die Knaben alle? Er aber sprach, es ist noch übrig der Jüngste, und sie erhütet die Schafe. Da sprach Samuel zu Isai, sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht niedersetzen, bis er hierher gekommen ist. Da sandte er hin und ließ ihn holen. Und er war bräunlich mit schönen Augen und von guter Gestalt. Und der Herr sprach: Auf, salbe ihn, denn der ist's. Seinen ersten Auftritt hat David als Hirte bei den Schafen seines Vaters. Und in meiner Vorstellung als Stadtkind klingt es wunderbar idyllisch. Auf einer grünen Wiese chillen, um sich herum die Schafe, sympathische 24 Grad, ungefähr so wie heute, auf dem Rücken im Gras liegen, genüsslich auf einem Grashalm rumkauen, ab und an mal den Hut aus dem Blickfeld nehmen, um zu schauen, ob noch alles in Ordnung ist. Ansonsten dösen und entspannen. Geiler Job. Und dann kommt da einer von den Brüdern daher und sagt: Hey David, komm mal nach Hause, da ist jemand, der will dich unbedingt sehen. Und David, der gerade seine Ruhe genießt, bleibt nichts anderes übrig, als halt mitzukommen. Ja. Habt ihr dieses Bild so ein bisschen im Auge? Gut, dann vergesst das jetzt bitte. Streicht das komplett aus eurem Kopf. David ist ein junger Kerl von vielleicht 14 Jahren, der schon als Kind im Viehbetrieb seines Vaters mit anpacken muss. Das ist jetzt kein Job mit besonders großen Aufstiegschancen oder der besonders gesellschaftlich angesehen wäre. Dazu muss er bei Wind und Wetter bei den Schafen campen, von wegen grüne Wiese. Er muss ständig mit der Herde durch die Einöde ziehen, um die Schafe zu den wenigen grünen Flächen zu treiben, die es gibt. Tiefe Schluchten, spitze Felsen, überall wilde Tiere, die ihn oder die Schafe oder beide angreifen wollen. Apropos Schafe, diese hilflosesten aller Tiere durch die Wildnis des jüdischen Outbacks zu bugsieren, das ist ein Knochenjob. Dazu die Einsamkeit. Als jüngster von 8 Brüdern wird er von der Familie nicht so wirklich ernst genommen. 7 ist die Zahl der Vollkommenheit und David ist der 8. Zum Schafehüten ist er gerade gut genug. Und Schafe, die, wenn sein Vater einmal das Zeitliche segnen werden, zum größten Teil in Besitz seiner Brüder übergehen werden. Und nicht in seinen eigenen. Und selbst für dieses große Familienfest, bei dem der Prophet Samuel zu Gast ist, wird er nicht für würdig erachtet, eingeladen zu werden. Die anderen dürfen feiern und er muss Schafe hüten. Ich kann mir vorstellen, dass sich manch einer unter uns mit dem einen oder anderen Aspekt von dieser Situation von David sehr gut identifizieren kann. Irgendeine trostlose Situation auf Arbeit oder eine schwierige Situation in der Familie. Das sinnlose Rumsitzen in der Schule. Und dann ist das alles auch noch so furchtbar anstrengend. Und ständig diese bohrende Frage: Wozu mache ich den eigentlich? Ich bin doch hier nur das Opfer. Nach knapp 5 Jahren, die ich jetzt schon hier in Sachsen wohne, weiß ich, dass Menschen hier mit so einer Situation tendenziell anders umgehen, als ich das von mir aus tun würde. Also ich würde wahrscheinlich eher so im Selbstmitleid versinken. Und wenn es einen Gott gibt, dann würde ich von ihm erwarten, dass er mich endlich aus dieser trostlosen Situation rausholt. Und Gott, bitte zeig mir doch, was du mit mir vorhast. Ich will hier nicht sein. Was soll ich denn hier? Was ist meine Berufung? Das hier kann doch nicht dein Ernst sein. Wo bist denn du? Und tatsächlich war das häufig auch so meine Art, wie ich ins Gebet eingestiegen bin. Ich habe mich häufig so gefühlt. Natürlich nicht hier. Aber ich habe mich schon mal so gefühlt. Natürlich kann man mit dieser Situation auch ganz anders umgehen. Ein Oberlausitzer Granitschädel würde nicht lange rumlamentieren. Wenn die Situation halt nicht zu ändern ist, dann wird die halt durchgestanden. Da wird angepackt, da wird einander zur Not geholfen. Und die Situation einfach ertragen. Aber da wird nicht gejammert. Ehrlich gesagt finde ich das schon ziemlich cool. Aber wie geht David mit dieser Situation um? Er nimmt diese Situation bereitwillig aus Gottes Hand. Bestimmt hat ihn das persönlich beschäftigt. Und vielleicht hat er sich auch überlegt, wie diese Situation zu ändern ist. Aber zunächst mal hat er sich mit der ganzen Situation Gott anvertraut. Und sich mit Gott an seiner Seite dieser Aufgabe gestellt. Von ganzem Herzen. Und wenn Gott bei ihm ist, wenn er Hirte ist, ja, dann kann er auch Hirte sein. In einer Szene, die wir uns wahrscheinlich das übernächste Mal anschauen werden, steht David einem übermächtigen Gegner vom Stamm der Philister gegenüber. Und es ist spannend, mal anzuschauen, was er sagt, warum er ihn besiegen kann. Und es steht dann im 1. Samuel 17, ab Vers 34. Ich hütete die Schafe meines Vaters und kam dann ein Löwe oder ein Bär und trug ein Schaf weg von der Herde. So lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und errettete es aus seinem Maul. Wenn er aber auf mich losging, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn tot. So hat dein Knecht den Löwen wie den Bären erschlagen und diesem unbeschnittenen Philister soll es ergehen wie einem von ihnen. Denn er hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Und David sprach, der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch erretten von diesem Philister. Also jetzt mal von der Verletzung des Artenschutzes von Löwen und Bären abgesehen, können wir hier drei Dinge erkennen, die David als Hirte gelernt hat. Das erste ist, er hat gelernt, auf seine Seele zu achten. Er hat es nicht zugelassen, im Angesicht von der Ungerechtigkeit zu verbittern. Er hat sich nicht gegen seinen Vater oder seine Brüder verschworen, die ihn ungerecht behandelt haben. Er ist nicht, wie ich das vielleicht tun würde, im Selbstmitleid versunken. Er ist auch nicht der Versuchung verfallen, sich und der ganzen Welt beweisen zu wollen, dass er das alles auch alleine schafft, dass er nicht so niemanden braucht. Ich weiß nicht, was solche Situationen mit dir machen, wozu du neigst, aber egal, ob du Wut und Hass schürst, dich selbst bemitleidest oder dir schwörst, in Zukunft alles alleine zu schaffen. All diese Strategien haben eins gemeinsam. Sie isolieren dich. Sie trennen dich von allen anderen Menschen. Sie trennen dich von Gott, den du ja dann nicht brauchst oder ablehnst. Und sie trennen dich von dir selbst und deiner eigenen verletzten Persönlichkeit. Und ja, ich glaube, dass David verletzt war. Es hat sich auch nicht einfach dadurch geändert, dass er mit Gott geredet hat. Viele Lieder, die er geschrieben hat, auch dazu werden wir noch kommen, zeugen genau davon. Aber er hat sich damit Gott anvertraut und nicht zugelassen, dass diese negativen Gedanken in seiner Seele Wurzeln schlagen. Das Zweite, was David gelernt hat, ist, Verantwortung zu übernehmen. Indem er sich bereitwillig dieser Aufgabe gestellt hat, hat er auch die Verantwortung für die Schafe seines Vaters übernommen. Er hat zugelassen, dass die ihm wichtig wurden. Die Schafe, die eigentlich der Grund sind, warum er jetzt irgendwie außen vor ist. Und Schafe, habe ich mir sagen lassen, sind zwar keine dummen, aber sehr, sehr hilflose und sehr, sehr störrische Tiere. Das ist anstrengend und es kostet was. Jemand, der vielleicht Schafe züchtet, mag mich nach der Predigt vielleicht nochmal korrigieren. Aber das habe ich gehört. Er hat sich auf jeden Fall dieser Verantwortung gestellt. Und selbst Löwen und Bären, vielleicht auch Wölfe, die ihm selbst hätten gefährlich werden können, hat er bekämpft. Hätte er diese Verantwortung nicht oder nur halbherzig übernommen, wäre ihm selbst vielleicht gar nicht unbedingt was passiert. Wäre vielleicht sogar einfacher gewesen. Aber den Schafen hätte es zumindest geschadet, wenn nicht sogar das Leben gekostet. Und die Frage, die ich dir gerne stellen möchte, ist, für wen oder was trägst du Verantwortung in deiner Situation? Und um die Frage mal nicht so negativ zu formulieren, was passiert, wenn du diese Verantwortung nicht wahrnehmen würdest, möchte ich sie ein bisschen umstellen und dich fragen, was wäre denn möglich, wenn du diese Verantwortung mit ganzem Herzen bejahst und dich für das dir Anvertraute einsetzt. David hat durch seine Entscheidung, Verantwortung zu übernehmen, so viel gelernt, was er später in seinem Leben als König von Israel gebraucht hat. Ich glaube nicht, dass er das schon damals gewusst hat. Und deswegen unterschätze nicht, was du an wichtigen Lektionen aus den scheinbar unwichtigsten Episoden deines Lebens lernen kannst, wenn er dich darauf einlässt. Das Dritte, was David lernt, ist, Gottes Wesen kennenlernen. Wie selbstverständlich erkennt David aus dem Sieg über Bären und Löwen, dass Gott ihn darin bewahrt hat. Er hat sich nicht nur darauf eingelassen, seine Seele zu bewahren und Verantwortung zu übernehmen, er hat auch gelernt, Gott in seinem Alltag wahrzunehmen, zu erleben und kennenzulernen. Von Mutter Teresa wird berichtet, dass sie ihre stille Zeit mit Gott morgens mit ungefähr folgendem Gebet beendet hat: Jesus, lass mich dich heute in den Menschen sehen, denen ich begegnen werde. Und vielleicht wäre das auch ein gutes Gebet für unseren Alltag. Und vielleicht ist das einer der zentralen Punkte, warum Gott David als einen Mann nach seinem Herzen bezeichnet. David erkennt in seiner Tätigkeit als Hirte, so wie ich die Schafe hier hüte, mich um sie kümmere, mich manchmal auch über sie ärgere, ihnen nachlaufe, wenn sie sich verirren, sie versorge, wenn sie sich verletzt haben, sie selbst durch die unwegsamsten Engpässe führe und dabei den Überblick behalte. Genauso ist Gott auch zu mir. All diese Eigenschaften, die ich hier für meinen Job brauche, vereint Gott in sich und zeigt mir, wie er ist. Vielleicht hat David da schon zum ersten Mal spüren dürfen, dass er ein Abbild von Gottes Herzen in sich trägt. David, der Hirte seiner Schafe, hat sich als Schaf des allerbesten Hirten verstanden. Und David konnte noch nicht wissen, dass eines Tages Jesus selbst sich mit folgenden Worten beschreiben würde: Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie. Denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, wie mich mein Vater kennt. Und ich kenne den Vater und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Das ist aus Johannes 10, die Verse 11 bis 16. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich halte es durchaus für möglich, dass Jesus dabei an seinen eigenen Vorfahren, an David ben Isai, gedacht hat, als er diese Worte formuliert hat. In all dem hat David gelernt, etwas zu tun, was später auch der Apostel Paulus den Christen in Kolosse ans Herz legt. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht Menschen. Kolosser 3, Vers 23. Und ich möchte an dieser Stelle noch eine Sache klarstellen. Hier geht es nicht um eine fatalistische Lebenseinstellung gegenüber der Ungerechtigkeit, die uns begegnet, nach dem Motto: Ergib dich einfach deinem Schicksal und halt den Rand. Wäre das die Botschaft von David, dann hätte er es, glaube ich, nicht in die Bibel geschafft. Das heute ist ja nur die allererste Etappe in Davids Leben. Und ich glaube, dass es auch die erste oder zumindest eine wichtige Etappe in deinem Leben sein kann und in meinem Leben. Die Etappe, in der es darum geht, den Hirtenjob anzunehmen, zu lernen, seine Seele zu bewahren, Verantwortung zu übernehmen und Gottes Wesen darin kennenzulernen. Und ich möchte dich dazu ermutigen, egal wie dein Hirtenjob, den du gerade jetzt vor dir hast, aussieht. Ob in deiner Anstellung auf Arbeit, ob als Vater oder Mutter in deiner Familie, ob als Schüler in deiner Klasse, unter deinen Freunden oder als Mitarbeiter, vielleicht auch in dieser Gemeinde oder anderswo. Hirten haben bei Gott die besten Chancen, Geschichte zu schreiben und die Welt zu verändern. Abel ist Schafhirte und der Erste, der Gott einen Altar baute, um ihm ein Opfer zu bringen. Und Gott hat sein Opfer angenommen. Jakob muss circa 20 Jahre die Schafe seines Onkels Laban hüten. Das ist der Jakob, der von Gott später den Namen Israel bekommen wird. Mose ist 40 Jahre lang Hirte im Lande Midian. 40 Jahre. Bevor Gott ihm in einem brennenden Dornbusch begegnet und ihn beruft, sein Volk Israel aus der Gefangenschaft in Ägypten zu führen. Und unter der Führung Moses sind die unfassbarsten Wunder geschehen. David ist Hirte, bevor er der berühmteste aller Könige von Israel werden wird. Amos, ein kleiner, aber bedeutender Prophet im Alten Testament, ist Schafzüchter, bevor Gott ihn in seinen Dienst zur Verkündigung seiner Botschaft beruft. Und Leute, die ersten Menschen, die Gott zur Geburt seines Sohnes Jesus Christus einlädt, sind Hirten. Die Hirten, die in der Nacht ihren Dienst tun. Und er lässt sie holen durch Engel. Und als Jesus das letzte Mal mit Petrus spricht, übergibt er ihm den Auftrag an seiner Gemeinde mit den Worten: Weide meine Schafe und Lämmer. Gott hat ein absolutes Faible für Hirten. Und wisst ihr warum? Weil er der Hirte ist und wir sind eingeladen, Schafe seiner Herde zu sein und uns als solche zu verstehen. Das ist eine der herausforderndsten, aber auch wunderbarsten Erfahrungen, die wir in unserem Leben machen dürfen. Und die Frage ist, lässt du dich darauf ein? Weißt du, in welchen Hirtendienst dich Gott gerade stellen möchte? Und wenn du merkst, das ist ein Punkt, an dem du spürst, dass Gott zu dir spricht, aber du weißt nicht genau, wie du darauf reagieren sollst oder hast Angst vor dem nächsten Schritt, dann möchte ich dich ermutigen, heute noch nach dem Gottesdienst mit jemandem, gerne auch mit mir, drüber zu sprechen und zu beten. Gott will sich dir als dein Hirte offenbaren. Und David hat das verstanden. Und er hat darüber eines der schönsten Lieder geschrieben, die je auf dieser Erde, glaube ich, geschrieben wurden. Und ich möchte euch einladen, aufzustehen und dass wir gemeinsam den Psalm 23 beten, zu Gott sagen und dabei vielleicht auch ihn fragen, was willst du mir, welchen Vers willst du mir gerade ganz besonders aufs Herz legen?